SWR Kultur Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch mit Andreas Langen. Und heute zu Gast ist Michael Dressel. Hallo Michael.
Hallo.
Der gebürtige Ostberliner Michael Dressel ist seit 40 Jahren sozusagen praktizierender Transatlantiker mit einer sehr einmaligen Perspektive. Er kennt nämlich den Stasi-Knast ebenso von innen wie die Oscar Academy in Hollywood, wo er als Sound-Editor in etlichen Kinohits mitgearbeitet hat, zum Beispiel Titanic. Und Michael Dressel macht Straßenfotografie, Street Photography. Derzeit gastiert deine Ausstellung dazu in Bratislava. Und bei diesen wenigen Stichworten kann man vielleicht schon ahnen, warum vor einiger Zeit ein paar Leute auf dich zugekommen sind mit dem Plan, dein Leben zu verfilmen. Was hältst du davon?
Wenn Leute meine Lebensgeschichte hören oder Geschichten erzähle, dann denken sie oft, boah, das ist ja interessant. Und dann sagen sie, du musst jetzt ein Buch schreiben unbedingt. Und ich bin da eher skeptisch. Ich finde meine eigene Geschichte nun nicht so dramatisch wichtig für die Welt. Jeder erlebt dauernd interessante Dinge. Es gibt Leute, die erleben mehr von der Hintertür zur Mülltonne und zurück, als andere, die um die Welt reisen.
Aber auf Kreuzfahrtschiffen hast du dich nicht gerade rumgetrieben, sondern du hast eher die ungemütliche Abteilung gewählt oder sie wurde dir zugewiesen vom Schicksal, sagen wir mal so. Gebürtig Ende der 50er in Ost-Berlin und du hast hier deine Kindheit und Jugend verbracht. Wir sind gestern Abend an so einem Sportplatz vorbeigekommen, da hast du als Schüler Laufen trainiert. Und nicht weit weg, Klärchens Ballhaus gibt es auch noch. Da habt ihr andere Sachen als Teenies trainiert, die ja in dem Alter auch nicht so leicht sind, nämlich nicht vor Mädchen wegzulaufen. Was war das für eine Jugend damals in den 60ern für dich in Ost-Berlin?
Wenn Leute einen fragen darüber, gerade an anderen Orten, so in Amerika oder so, da haben alle die Vorstellung, es war alles grau und furchtbar. Da kann ich immer nur sagen, ja, an der Oberfläche war das so. Und diese Diktatur war schon grau und sie war auch recht unfreundlich in vieler Beziehung. Das führte aber dazu, dass man, besonders als junger Mensch, sich mit seinen Freunden so verbrüdert hat, dass ich das als ein riesengroßes Privileg empfunden habe, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in der Geld nichts bedeutete. Da das Ostgeld wertlos war und damit man sowieso nicht viel anfangen konnte, es gab ja nichts zu kaufen, was wirklich attraktiv war. Man konnte 20 Jahre auf so ein Pappauto warten. Ja. Demzufolge waren die Dinge, die uns wichtig waren, Musik, unsere Freundschaft, die Kunst, die Liebe. Das waren die Dinge, die zählten und das hat sich eingegraben. Wenn man dann in der anderen Gesellschaft lebt, in der Geld viel bedeutet, merkt man, ah ja, okay, hier kann man mit Geld was machen. Das ist attraktiv für Leute. Deshalb sind sie da so hinterher. Aber man vergisst auch nicht, wie sie es gelebt hat ohne.
Und dann gab es ja auch manchmal sehr exotische, überraschende Spielplätze und Abenteuerarrangements, von denen man sich kaum vorstellen kann, dass die existierten. Zum Beispiel auf dieser Museumsinsel, auf der du, glaube ich, viel Zeit verbracht hast.
Ja, ja. Schon als Kind war ich immer ein Museumsfreak. Und mein Schulfreund und ich, wir waren mal so zwischen 8 und 12 oder bis 14, sind wir jedes Wochenende mit dem Doppelstockbus irgendwo in die Stadtmitte gefahren und dann zum Naturkundemuseum gegangen. Und die tollste Sache, die uns da je passierte, war, eines Tages kamen wir ins Naturkundemuseum und wir waren da so ein bisschen unterwegs. Und plötzlich kam uns jemand hinterher und sagte, da hinten sind sie. Und sagte, was ist denn los? Was wollen die von uns? Und dann kamen sie und haben uns beglückwünscht, dass wir der millionste Besucher waren. Und dann haben wir da so eine kleine Trophäe gekriegt und das Tollste war, wir wurden dann eingeladen in die Labors und wir konnten in dem Fundus dort und dann waren wir auch begeisterter Fossiliensammler und konnten dann immer mit unseren Fossilien da hingehen und da war dann jemand, der sich das anguckte mit uns und uns das erklärte und war eine tolle Zeit.
Das Bode-Museum hatte ja eigentlich keinen richtigen Zugang, weil diese alte Brücke, die es heute wieder gibt, damals noch als Kriegsfolge weggebombt war.
Also das war was anderes. Das war ein anderes Museum. Ich sprach gerade über das Naturkundemuseum, aber im Bode-Museum, da konnte man nicht in den alten Eingang rein, weil die Brücke weg war. Man musste dann ins Pergamon-Museum gehen und an der Garderobe da fragen. Kaufte man sich für 50 Pfennig eine Karte und dann kam so eine Frau von der Garderobe mit einem großen Schlüssel, ging mit einem unter der S-Bahn-Brücke durch, wo alte Skulpturen standen und schloss das Ding auf. Es kommt mir eigentlich unfassbar vor, aber ich weiß, wir haben das so erlebt. Die ließen uns da rein und ließen uns da auch allein. Damals hingen da Hieronymus Bosch Paintings, ja, also Wahnsinn, das Vertrauen, dass so ein paar Jungs da rein konnten, ja, verrückt.
Auf der einen Seite hast du die Zeit in Museen verbracht vor Hieronymus Bosch und Kollegen. Auf der anderen Seite gab es zu Hause einen Papa, der war Sportfotograf. Und du warst dann, wie du mal gesagt hast, ein halb freiwilliger Gehilfe in dessen Dunkelkammer.
Ich wurde sozusagen da eingestellt, um zu helfen, da mein Vater dann immer nach Hause kam von irgendeiner Sportveranstaltung in einer anderen Stadt, Filme entwickelte, Abzüge machte und ich musste die dann trocknen und pressen und fertig machen, damit er die früh um 3 da zur Redaktion bringen konnte von den Zeitungen, den Tageszeitungen. Dafür habe ich dann einen Entschuldigungszettel gekriegt, musste nicht zur Schule. Das war es wert für mich. Aber er hat mir so die Grundlagen der Fotografie beigebracht und leider ist er früh gestorben mit 53. Ich glaube, der hätte sich gefreut, dass ich tatsächlich wieder zurückgekehrt bin zur Fotografie.
Das heißt, du hattest damals noch keine Kamera. Das hatte noch nicht begonnen, dass du selber fotografierst, oder?
Doch, ich hatte eine Kamera und habe auch fotografiert, auch viel fotografiert. Aber ich wollte das nicht zum Beruf machen. Ich wollte eigentlich Maler sein. Ne? Witzigerweise wollte das mein Vater auch ursprünglich. Er hat aber dann so einen Punkt erreicht, wo er sagte, mir wurde klar, dass ich dafür nicht wirklich talentiert genug bin, um da richtig weit zu kommen und ich will da weit kommen in dem, was ich mache. Also hat er es aufgegeben und die Fotografie angefangen. Und witzigerweise, jetzt wo wir so drüber reden, wird mir klar, eigentlich ist mir das auch so gegangen. Ich habe gemalt, da war ich schon in Hollywood und hatte aber das Bedürfnis immer noch zu malen. Und dort zu sein, war in der Beziehung unheimlich befreiend. In Deutschland hatte ich immer das Gefühl, wenn immer ich einen Pinsel anfasse, dann guckt mir die ganze deutsche Kunstgeschichte über die Schulter und sagt, na, wird's denn gut genug? Und man ist ja ein Anfänger. Also ist man natürlich nicht so gut. Das ist irgendwie frustrierend. Als ich dann aber weg war und im Film gearbeitet habe, dachte ich, hier interessiert sich kein Mensch für Malerei. Dann habe ich mir ein kleines Studio gemietet und habe gemalt wie ein Verrückter. Und plötzlich war ich völlig befreit, weil es keinen interessierte. Also konnte ich ja auch machen, was ich wollte, sowieso. Das habe ich auch beibehalten.
Aber apropos befreit, wir sind jetzt weit vorausgesprungen in der Zeit. Ich wollte dich noch mal fragen zu dieser sozialistischen Phase in deinem Leben. Du hast gesagt, mit deinen Kumpels und Kollegen unterwegs zu sein, in so einem engen Verbund von Freundschaft, das war super wertvoll. Und an sich habt ihr den Sozialismus auch ganz okay gefunden. Aber ihr dachtet, man müsste dieses System schon noch verbessern. Wie sah das konkret aus? Kannst du dich an Versuche erinnern, an konkrete Versuche, solche Verbesserungen irgendwie zu probieren?
Der Wolf Biermann hat es perfekt gesagt in einem Song. Sozialismus, schön und gut, doch was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. So hat sich das angefühlt. Aber wir waren ja jung und idealistisch und wir hatten dieses Gefühl, ja, der Sozialismus ist im Prinzip eine gute, gerechte Sache und ja, wir haben keine 200 Sorten Käse und leider können wir auch nicht reisen. Das waren so diese Dinge, die einem doch sehr gegen den Strich gegangen sind.
Käse und Reisen.
Käse war nur ein Beispiel, aber der Konsum war nun nicht so westlich. Also es gab alle möglichen Sachen nicht, war eine Mangelgesellschaft. Aber man kam klar. Und das hat auch wieder menschliche Beziehungen geschaffen, weil alles irgendwie durch Freundschaften und Beziehungen besorgt werden musste. Wenn man es nicht im Laden kaufen konnte, musste man es anders finden. Also der große Umbruchpunkt war der Militärdienst. Jedenfalls für die Jungs. Wir wurden alle am selben Tag mit 18 eingezogen und mussten dahin, 1,5 Jahre. Und davor hatten wir alle möglichen Fantasien darüber und haben immer wieder diskutiert, wie könnte man das hier verbessern. Und dann war natürlich die Frage, naja, soll man es von innen verbessern, indem man in die Partei eintritt und da mitmacht? Wenn man diese Leute aber gesehen hat, merkte man, nee, das sieht nicht so gut aus. Das scheint kein gangbarer Weg zu sein. Die kriegen dich dann klein. Und die Armeezeit hat das Ganze umgekrempelt. Ich war dann später im Gefängnis für einen Fluchtversuch. Das war natürlich im Grunde viel schlimmer. Aber eigentlich war diese Militärzeit schlimmer. Weil man immer noch jung war und weich und uniformt und plötzlich wird man so einer Situation ausgesetzt, die so brutal ist, dass sich alles ändert. Und insofern ist es ja eine wertvolle Erfahrung. Also es hat einem bestimmte Dinge klar gemacht. Als ich da rauskam, hatte ich den Eindruck, dieses System zu verändern, das wird wohl eher schwierig werden.
Und es gab ja dann auch einen konkreten Anlass, warum du es nicht mehr von innen versucht hast, sondern eben weg musstest. Nach der Armee hast du eine Frau kennengelernt, die einen Ausreiseantrag stellte. der dann überraschenderweise bewilligt wurde. Und zwei Tage später war sie weg im Westen. Wie habt ihr dann versucht, den Kontakt zu halten?
Naja, diese Trennung heizt natürlich die Leidenschaft noch mehr an. Das macht es ja richtig verrückt, wenn man nicht zueinander kann. Und ich habe in so einer Gartenlaube gewohnt in Rosenthal, und das ist gegenüber vom Märkischen Viertel in West-Berlin. Sie ist dann da hingegangen und hat bei irgendwelchen Leuten geklingelt und hat gefragt, ob die einen Balkon haben, der da rausguckt in diese Richtung, hat denen kurz unsere Situation erklärt und hat gefragt, ob sie da auf dem Balkon mal stehen darf. Und dann hatten wir uns verabredet, zu einer Zeit, dann stand ich auf der anderen Seite da in so einer Telefonzelle und sie hat von der Seite da von einem Balkon in eben dieser Häuser gewunken. Also wir haben schöne Drama veranstaltet da. Ja, wir haben uns dann in der Tschechei getroffen. Das war der einzige Ort, wo wir beide hin konnten. Sie konnte nicht mehr in Osten, ich konnte nicht in Westen. Und dort haben wir dann einen Tschechen getroffen, der Mitleid mit unserer ganzen Situation hatte. Und auch einen unheimlichen Frust hatte auf das Regime dort nach dem 68er, nach der Invasion der Russen dort. Und der bot uns an, mir zu helfen, da rauszukommen oder die Grenze zu überqueren. Und das führte dann zu einer Odyssee, die dann im Knast endete. Zu der Zeit hatte ich Bühnenbild studiert oder angefangen, Bühnenbild zu studieren. Und ich wurde pausenlos bedrängt, dass ich da unbedingt mich melden sollte als Reserveoffizier. Und wir kamen von der Armee zurück und haben uns eigentlich geschworen, wir ziehen nie wieder eine Uniform an. Dieser Teil unseres Lebens ist erledigt. Und nun wirst du da bedrängt von allen Leuten, die mächtig sind an der Universität. Und du kannst ihnen nicht sagen, was du wirklich denkst. Ich meine, eigentlich dachte man, lasst mich in Ruhe mit diesem Scheiß. Ich will das nicht. Aber so ging das nicht. Also musste man rummeiern und sich rausreden. Und das zehrt am eigenen Selbstbewusstsein und am Eigenbild, sich ständig so zu verdrehen und nicht ehrlich zu sagen, wie man die Sache sieht. Das spielte da also auch rein.
Dann hast du einen Fluchtversuch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo. War das dann hier in Berlin?
Nein. Wir haben, wie gesagt, diesen Tschechen kennengelernt. Und der meinte, er hätte einen Bruder, der da Förster ist, irgendwo in Böhmen. Und der könnte uns zeigen, wie man da Richtung Österreich darüber kommt. Diesen Burschen haben wir nie getroffen. Ich glaube, kann man nur spekulieren, ich glaube, der existierte sogar. Der muss aber seinem Bruder gesagt, bist du verrückt geworden, hier irgendwelchen Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, hier sowas anzubieten und wir landen dann mit denen im Knast? Bist du wahnsinnig? Also so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, so muss das doch gewesen sein. Der hat uns aber trotzdem weiter Tipps gegeben und der hat uns dann am Ende sogar in Chep im Dreiländereck über die Postenkontrollen hinaus in das Sperrgebiet gefahren. Dann hielt er da kurz an, wir sind rausgekrochen und dann fuhr er weg und wir lagen da noch eine Weile und haben es dann versucht, da über die Zäune zu steigen. Naja, haben wir auch geschafft, aber wir sind nicht weit genug gekommen.
Und dann folgten 2 Jahre Gefängnis,
ja,
von denen du gesagt hast, das sei eine der wichtigsten Erfahrungen deines Lebens gewesen. Was lernt man im Knast der DDR?
Ich glaube, da lernt man, was man wahrscheinlich in jedem Knast lernt. Die volle Bandbreite der menschlichen Ausprägung. Da trifft man alles vom Niedrigsten des Niedrigen bis zu Menschen, die man nur als edel bezeichnen kann. Leute, die Selbstlosigkeit zeigen und die sich für andere aufopfern. Das sind allerdings immer nur die allerwenigsten.
Du hast noch eine Narbe an der Hand von so einer Geschichte mit einem Tauchsieder damals, oder?
Ja. In diesem Gefängnis gab es weder Tee noch Kaffee. Es gab auch keine Zeitung, es gab auch kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts. Bei Besuchen oder in Paketen wurde dann Tee oder Kaffee eingeschmuggelt. Und wenn man in der Nachtschicht arbeitete dort, früh um 4 war man so fertig, da brauchte man einen Tee oder einen Kaffee. Und unser geschmuggelter Kaffee wurde dann gekocht in der Werkstatt und dazu brauchte man einen Tauchsieder. Und dann kamen da alle möglichen Konstruktionen zutage und ein neuer Tauchsieder wurde gebaut und wir wollten ihn ausprobieren und ich hielt ihn in der Hand, während der andere nicht sah, dass ich den so in der Hand hatte und den in die Steckdose steckte. Und das war Drehstrom, 360 Volt. Und ich stand da und konnte das Ding nicht loslassen und schrie nur, zieh das raus. Dann zog er das Ding raus, das Ding fiel aus meiner Hand und naja, der Geruch von verbranntem Fleisch. Was dann aber passierte, war wieder so ein Beispiel dafür, was es wirklich für Solidarität geben kann. einen Freund, einen Arzt, der auch versuchte abzuhauen und geschnappt wurde. Der hat es behandelt, so gut er konnte. Und dann haben andere Leute im ganzen Gefängnis aus den Erste-Hilfe-Kästen Verbandsmaterial geklaut. Und das wanderte dann irgendwie in meine Zelle. Wenn wir unsere Schicht beendet hatten, lag unter meinem Kissen dann immer irgendwie so Verbandszeug, was irgendjemand da abgelegt hat. Also konnte ich behandelt werden, aber ich konnte die Arbeit nicht leisten, ich konnte die Norm nicht erfüllen. Das hätte zu Konsequenzen geführt, einschließlich Dunkelzelle, Einzelhaft. An dem Punkt haben dann andere für mich mitgearbeitet, extra gearbeitet und haben mir diese Teile dann in meine Kiste gelegt, damit ich da nicht aufflog. Das waren schon so beglückende Dinge. Aber natürlich fand dort in diesem Gefängnis auch ein ständiger Kampf statt zwischen zwei Gruppen. Die einen waren die politischen, die anderen waren die Kriminellen. Und die waren in ständigem Widerstreit.
Sie hören SWR Kultur, das Gespräch heute mit Michael Dressel, der gerade berichtet hat von seinen Erfahrungen im Strafvollzug der DDR. Und der dann danach 1985, nach 2 Jahren, freikam in den Westen. Und hier dann als ehemaliger politischer Häftling die kuriose Situation hatte, eigentlich alles studieren zu können, außer dem einen Fach, das du wolltest, nämlich Kunst. Du hattest ja schon mit Bühnenbild begonnen und im Bühnenbild wurden, glaube ich, 2 Leute pro Jahr unter hunderten Bewerbern angenommen. Du bist dann in ein anderes Gebiet, an die Hochschule der Künste gegangen. Was war das?
Ich hatte diese irrige Idee, dass man vielleicht, wenn man erstmal in der UDK ist oder HDK hieß die damals, dann könne man vielleicht leichter umsteigen, wieder zurück in das Bühnenbild, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich mir so die Prospekte da angeguckt und die Studiengänge und da lag einer, der stellte sich so dar, als ob es da um Videoproduktion und das sah so aus, als ob man da mindestens Filme machen würde. Hieß Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, war aber effektiv Werbung, PR, diese Dinge. Naja, das habe ich erstmal angefangen und das war auch eine wirklich interessante Sache. Wenn man aus einer anderen Gesellschaft kommt und die Spielregeln der neuen Gesellschaft nicht so richtig versteht, gibt es Politologie mit allen möglichen Theorien, die aber zum großen Teil sagen, ja, nun nicht so ganz bewiesen oder schwer zu beweisen oder eben Theorien sind. Während, wenn man systematisch Leute versucht zu manipulieren, damit sie Dinge kaufen, dann kann man am Ende doch irgendwie messen, ob es funktioniert hat. Und insofern dachte ich, das ist eigentlich eine gute Art und Weise zu kapieren, wie die Dinge hier funktionieren. Und ich habe da in diesen 1,5 Jahren interessante Sachen gelernt. Wir mussten also Umfragen machen. Ich habe verstanden, wie eine Umfrage richtig funktioniert, wenn sie funktionieren soll. Und Statistik, was ich gehasst habe. Aber man hat da Dinge gelernt, die wirklich interessant waren. Und hat so verstanden, wie diese neue Gesellschaft funktioniert. Aber irgendwann wurde mir klar, ich bin doch nicht aus dem Osten abgehauen, um hier im Westen mein Geld mit Lügen zu verdienen. Also es war klar, dass das nicht lange gehen konnte.
Stattdessen hast du dir dann ein altes Auto organisiert, das groß genug war, um mit dem Schlafsack als Mobile Home zu funktionieren. Und bist durch Westeuropa gefahren. Mit den USA hatte das erstmal noch nichts zu tun, weil du hattest ja auch wenig kulturelle Vorbildung. Ich glaube, es gab 1 Stunde Englisch pro Woche in der Schule, ne? Und auf deiner Website steht dann so nett, he was washed upon the shores of LA. Also so eine Art Robinsonade, da wirst du an den Strand gespült, weil über diesem fremden großen Land so ein paar Fixsterne leuchteten, zumindest in deinem Kopf. So Sterne wie Bob Dylan und David Lynch.
Ja, also ich meine, wir waren schon kulturell ziemlich gut drauf. Wir wussten schon, was los ist. Also das ist auch so ein Phänomen einer restriktiven Gesellschaft. Wenn zum Beispiel jemand ein Buch reingeschmuggelt hat in die DDR, eins, das man dort nicht kaufen konnte und was untersagt war, also illegal war, dann war da sofort ein Network da. Da kam jemand zu deinem Haus, hat dir ein Buch gebracht, denn solche Netzin oder sowas, und hat gesagt, du hast jetzt 2 Tage Zeit und dann musst du das bei so und so abgeben. Ja? Und dann ging das rum. Diese Bücher wurden von hunderten Leuten gelesen. Ja? Und die verbotenen Früchte sind ja natürlich die süßesten und die begehrtesten. Man hat das gefressen, das Zeug. Ich habe viele Leute später wieder getroffen, die Teil dieses ganzen Networks waren. Und ja, die lesen nicht mehr so viel. Dieser Hunger war plötzlich weg. Die war mit anderen Sachen beschäftigt, in einer neuen Welt.
Also diese neue Welt war dann tatsächlich buchstäblich die neue Welt?
Also erstens mal war ich immer ein Jazzfreak. Und das kam von meinem Vater, der hat Jazz geliebt. Und mir ging das auch so. Außerdem war Jazz, Free Jazz, for example, war in der DDR ja auch unerwünscht. Es gab's, aber es wurde als bürgerlich dekadent angesehen. Also trampten wir zu halblegalen Jazz-Festivals. Da gab es so einen Ort Peitz. Da fuhr man dann als Anhalter hin und traf sich dort in so einer alten Kneipe, in der all diese Jazzmusiker kamen. Zum Teil kamen da Musiker aus aller Welt, die auch dachten, das wäre toll im Ostblock, da hinterm eisernen Vorhang machen so ein paar Leute da ein illegales Jazzfest. Das war einfach fantastisch. Also diese ganzen Jazzleute, die bedeuteten mir sehr viel. Nach dem Gefängnis, mein Verständnis von Jazz endete bei Charlie Parker. Den habe ich irgendwie nicht begriffen. Da konnte ich nicht mehr folgen. Und als ich aus dem Gefängnis kam, hat mich meine Mutter abgeholt. Das war so rührend. Da sagt sie, jetzt gehen wir erstmal richtig schön essen. Und dann ging man in so einen Plattenladen und sagte, such dir aus, was du siehst. Und da gab es eine Platte von Amiga, eine Charlie Parker Platte. Und die habe ich mitgenommen und die habe ich zu Hause aufgelegt an dem Tag, an dem ich da rauskam. Und ich habe mich hingesetzt und habe die gehört und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte das Gefühl, oh ja, jetzt begreife ich, worum es hier geht. Es ist verrückt, wie so eine Lebenserfahrung auf einer ganz anderen Ebene plötzlich einem ermöglicht, Dinge zu begreifen, auf einer emotionalen Ebene zu verstehen.
Also du kamst dann zweite Hälfte der 80er in einer Mischung aus Zufall und diesen frühen Sehnsüchten und vielleicht auch zufälligen Begegnungen nach L.A.?
Wie das passierte war, das war wirklich irre kompliziert. Als sie mich dann endlich haben gehen lassen, anstatt mich nochmal einzusperren, das stand lange auf der Kippe. Damit wäre mein Leben erledigt gewesen, wenn sie mich nochmal eingesperrt hätten, dann mal vielleicht für 10 Jahre oder so. Jedenfalls haben sie mich dann gehen lassen und ich endete in einer WG in West-Berlin. Und diese Leute waren wirklich klasse Leute. Und wir sind Freunde so fürs Leben geworden. Die wollten nach Indien fahren und die sagten, na, dann willst du mitkommen? Lass uns nach Indien fahren nächsten Sommer. Ich dachte, Indien? Ich muss mal nach Amerika, ich muss mal sehen, wo diese Filme herkommen und wo Charlie Parker war oder John Coltrane und diese Musiker, wo die Musik herkommt und die Literatur und Jack Kerouac und Steinbeck und all diese Leute, wo das herkommt. Und da war mir klar, also jetzt musste erst mal einen kleinen Ausflug dahin machen.
Als du dann da warst, vielleicht a little lost, like a Rolling Stone oder Direction Home, es muss ja schon irgendwie ziemlich weit weg von zu Hause gewesen sein. Da hattest du ja auch buchstäblich nichts in der Hand, keinen Abschluss, nada. Wie bist du da zu deinen Jobs gekommen, die dich ja letztendlich bis zum Oscar-prämierten Sound-Editor in Hollywood geführt haben?
Ich glaube nicht an Vorsehung oder irgend sowas, aber ich glaube daran, dass wir mit unserer Persönlichkeit, wer wir sind im tiefsten Innern, wie wir mit der Welt interagieren, dass das dann unser Schicksal anzieht. Das bestimmt, welche Türen sich für uns öffnen und welche sich nicht öffnen. Und letztendlich, wo wir da hingehen. Als ich diese Reise machte, war mir auch nicht klar, wohin das führen sollte. Ich bin in New York gewesen bei dem Onkel einer Freundin. Ich konnte die Sprache nicht, wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Komme da spät an mit so einer Billig-Airline und habe die gefragt, ob ich bei ihm bleiben kann. Und da konnte ich dann bleiben für eine Woche. Und der hat mir die Telefonnummer in L.A. gegeben. Und die sagt, melde dich doch da mal, kannst du auch mal in der Nacht schlafen. Ich dachte, okay, also bin ich mit dem Bus nach San Francisco gefahren, habe da auf der Straße von irgendeinem Typen so ein billiges altes Auto gekauft und bin damit losgeguckt, mit dieselbe Idee, im Auto schlafen, ja, mit Schlafsack. Und als ich dann in L.A. ankam, habe ich erstmal so die Stadt verpasst. Die Stadt ist riesengroß, 500 Quadratmeilen und ist flach und unheimlich zersiedelt. Und ich bin da reingefahren und damals kein Telefon, kein GPS, nur so eine Landkarte und dachte immer, die Stadt muss doch jetzt jeden Moment kommen. Aber die Stadt kam nie. Also ich dachte, ich bin hier in den Vororten, wo ist denn nur die Stadt? War ich so etwas verloren, dachte, na, ruf mal die Nummer an. Und da war jemand, die sagte dann, Mensch, wo bist du denn? Wir warten schon auf dich. Und ich sagte, was, wartet auf mich? Ich wusste ja nicht, dass ihr wisst, dass ich existiere. Na, komm mal jetzt hierher. Und dort waren diese ganzen Filmleute. Mit denen habe ich mich sofort verstanden, obwohl ich ganz wenig Englisch, aber wir liebten dieselben Filme, wir waren begeistert von denselben Sachen. Das war so Instant Friendship. Und die haben mich dann ins Studio mitgenommen. Willst du mal sehen? Ja, dann sind wir da zu Paramount gegangen. Und das ist eine komische Sache mit diesen Verbindungen, die sich so ergeben. Im Gefängnis gab es ja auch kein Fernsehen, kein Kino eigentlich. Aber einmal im Monat wurde in der Messhall da, in der Speisehalle, gab es ein Kino. Und wenn man nicht unangenehm aufgefallen war, konnte man unter Umständen da hingehen. Da wollte eigentlich keiner hin, weil die Filme, die gezeigt wurden, alle immer russische Kriegsfilme waren, die kein Mensch sehen wollte. Aber man ging da hin, weil man da Freunde aus anderen Teilen des Gefängnisses, denen man sonst nie begegnen konnte, treffen konnte. Und eines Tages ging ich da hin, ich setze mich da hin und der Film fängt an. Und es ist kein russischer Kriegsfilm, wie üblich, sondern The Day of the Locust. Ein Film über Hollywood in den 30er, 40er Jahren. Ein unwahrscheinlich toller Film. Der war wahnsinnig, dieser Film. Und den habe ich später auch öfter nochmal gesehen und habe dann auch mit dem Regisseur dieses Films irgendwann mal zusammen gearbeitet. Das war Wahnsinn. Ja. Und dann kommt man ins Studio, die Leute nehmen mich mit und ich gucke mich da und denke, da kommt mir alles so bekannt vor. Das ist wie Déjà-vu. Also, und dann wurde mir klar, hier wurde dieser Film gedreht, den ich da im Gefängnis gesehen habe. Das ist der Ort. Und ein Riesenteil des Films spielt im Paramount Studio. Ja.
Du wurdest dann Sound Editor. Was genau ist die Arbeit eines Sound Editors?
Das ist Post-Production, nennt sich das. Der Film wird gefilmt an der Location mit einem Location Sound, wo der Dialog aufgenommen wird während des Filmens. Wenn alles fertig ist, wird der Film zusammengeschnitten, grob, und dann wird so ein temporärer Sound von einer Soundcrew gemacht, die also danach arbeiten und die Dinge anreichern mit Soundeffekten, den Dialog säubern. Und dann muss man die Übergänge von Schnitt zu Schnitt ausgleichen. Der Sound hat diese Eigenschaft, wenn man irgendwas von einer Richtung aufnimmt, bei einer Aufnahme, sagen wir ein Close-up, und dann dreht sich die Kamera und nimmt einen Wide Shot und filmt von woanders und das Mikrofon kommt von der anderen Seite, dann hört sich das völlig anders an. Und wenn man das zusammenschneidet, man würde da ständig rausgerissen werden aus der Aufmerksamkeit. Dann werden Geräusche ersetzt, so Fußstapfen, all solche Dinge. Diese Leute, die ich da traf, die machten das, zeigten mir das. Und dann habe ich für sie da so als Fahrer gearbeitet, eine Weile mitgeholfen. Und dann haben die gesehen, dass ich interessiert bin und haben angefangen, mir das beizubringen. Und das war dann eben wirklich so, dass man irgendwo in so einer kleinen Firma gearbeitet hat, schlecht bezahlte Jobs. Und ich habe so als Assistent geholfen. Und dann abends gab es dann Freunde, die gesagt haben, pass mal auf, hier ist eine Rolle, die lasse ich dir jetzt. Mir erklärt hat, wie es so gemacht wird, und dann konnte ich mal machen. Und am Früh kam der eine halbe Stunde früher zur Arbeit, hat sich angeguckt, was ich gemacht habe, und hat mir, ja, ich sage, nee, so geht das nicht, aber so musst du das machen. Ja. Und so hat man gelernt, am Job, finde ich, die beste Art zu lernen. Damals hatten die wenigsten dieser Leute irgendwie Filmschulabschlüsse. Die haben alle am Job gelernt.
Sie hören SWR Kultur, das Gespräch heute mit Michael Dressel. Und ihr habt das alle am Job gelernt, sagst du, und bei diesem Job, da hast du da eine Menge sehr prominenter Leute in Hollywood kennengelernt. Du warst bei Geschichten beteiligt wie Titanic, du hast Filme gemacht für Michael Douglas und Clint Eastwood. Aber solche Erstliga-Celebrities aus Hollywood mal zu fotografieren, hast du das eigentlich jemals gemacht?
Diese Leute zu fotografieren hat mich nie interessiert, weil wer braucht denn noch ein Foto von Clint Eastwood? Kein Mensch, das ist Produktfotografie. Also okay, wenn wir so gut befreundet wären, dass ich mit ihm nach Hause gehen könnte und zugucken kann, wie er sich mit seiner Frau streitet oder auf dem Klo sitzt, ja, das würde ich noch machen. Aber und dann auch aus dem Osten kommt und politisch seiend, ist mir natürlich von Anfang klar gewesen, dass Hollywood ja auch eine Form von Propaganda ist. Die senden ein Bild von Amerika in die Welt, was ungefähr so realistisch ist wie das Bild, was das neue Deutschland von der DDR gezeichnet hat. Was mich eher interessiert hat, war, wie die Realität auf den Straßen aussieht. Hier ist Hollywood mit seinem Wunderbild, was überall hingebeamt wird. Und so sieht es wirklich aus. Vor der Tür. Finde ich viel interessanter.
Und genau, weil du jetzt davon sprichst, bei dieser Street Photography, da fiel mir so ein Satz von dir auf, nämlich, das sei ja viel schwieriger, so ungekünstelt rumzulaufen, keine Regie zu führen, den richtigen Moment zu erwischen wie Cartier-Bresson. Das sei so schwierig gewesen, da seist du sofort gehookt gewesen. Mhm. Warum ist jetzt das, was schwierig ist, für dich eine Motivation, da weiterzumachen?
Ja, gute Frage. Schwierig. Schwierigkeit zieht an. Ich finde es langweilig, ständig Dinge zu machen, die ich gut beherrsche. Auf dem Weg hierher zum Studio komme ich aus der U-Bahn und ich sehe da diese wunderschönen Bäume in voller Blüte. Und auf einer Bank darunter sitzen zwei Obdachlose mit ihrem ganzen Gepäck. Und ich gehe da ran und habe das fotografiert. Ich fotografiere immer, ich fotografiere ungern in Projekten. Ich bin nicht daran interessiert, irgendwelche vorgefassten Ideen, Meinungen, Ideologien zu bebildern. Aber woran ich interessiert bin, ist, so dieses Beispiel, diese Leute, die da sitzen. Ich weiß nicht genau, worum es in diesem Bild geht, aber irgendwie gibt mir das einen Stich. Und ich fühle da was. Und so fotografiere ich eigentlich. Ich gehe durch die Welt, ich fotografiere immer. Und mir fallen Dinge auf, da ist was, ich kann es auch selber nicht ganz genau benennen. Und das ist, was mich interessiert. Wenn ich es erzählen könnte, dann brauche ich davon kein Foto zu machen. Ne? Also insofern stört mich dann oft so diese Einordnung, Street Photography, soziale Dokumentation. Das ist es auch oft. Aber darum geht's mir eigentlich gar nicht so sehr. In dem Kontext, dass einem irgendwas auffällt, was emotional was bewirkt, fotografiere ich dann auch so Leute, die in Extremsituationen sind. Und die sind im Vordergrund. Das ist das. Aber da sind meist noch ein paar andere Ebenen. Und das Zusammenspiel dieser Ebenen bewirkt was, was mehr ist, als dass man da so einfach beschreiben kann. Und daran bin ich interessiert. Ich weiß, da war was, aber was das ist, finde ich oft erst viel später raus. Und dann sehe ich manchmal meine Fotos und denke, ei. Also es gibt so Situationen, wo man Dinge fotografiert, die man gar nicht sieht, während man sie fotografiert. Aber ich habe gefühlt, dass da was ist.
In der Hinsicht bist du, glaube ich, auch das totale Antiprogramm zur dominanten Strömung in der deutschen künstlerischen Fotografie, die ja vor allem eine Konzeptgeschichte ist. Seit August Sander, spätestens den Becher mit ihrem Konzept-Konzept-Konzept-Ding. Und du sagst, nee, das Einzelbild und die Intuition. Ist dann jemand vielleicht auch wie Robert Frank mit seinem legendären Amerikaner-Projekt, der ein Jahr lang in den 50ern durchs ganze Land gestrudelt ist in seinem kleinen Auto mit der Mini-Familie. Ist das so eine Art Bezugspunkt für dich?
Ja, Robert Frank ist natürlich wichtig und diese Art von Fotografie, wobei das Ganze natürlich auch so ein bisschen abgenutzt ist. Aber was immer noch toll ist an diesen Fotos, finde ich, ist das für mich jedenfalls genau das Gleiche. In den Fotos steckt mehr als nur die sozialdokumentarische Bebilderung. Dieses letzte Buch, was ich gemacht habe vor der letzten Wahl, The End is Near Here, ist ja im Grunde auch so eine Art Buch wie The Americans. Es ist der Versuch, fotografisch in einer Sequenz in Buchform den Zustand einer größeren Gesellschaft oder des Landes aus meiner Sicht darzustellen.
Und dieser Zustand ist ziemlich gruselig.
Was? Der ist gruselig, ja. Die ganze Welt ist ziemlich gruselig, aber Amerika ist da an der Forefront eher gruselig.
Ja, und die amerikanische Version der Gruseligkeit oder der vielleicht US-amerikanische Aspekt, einer von denen, die sehr auffallen, ist der Umgang mit Waffen. Du hast ja jetzt eben schon von deiner Erfahrung im Militär berichtet. Also du weißt, was eine Waffe ist und kannst damit umgehen. Und dann ist dir aber eines Tages in L.A. so eine Geschichte aufgefallen, die selbst dich einigermaßen verblüfft und verstört hat. Da stand so eine Art Panzer rum und da gab es irgendwie so Shooting-Range-Angebote.
Nee, das war nicht L.A., das war Las Vegas.
Okay, in Las Vegas. Dann berichte doch mal, was das genau gewesen ist, was da als Freizeitvergnügen, glaube ich, läuft.
Das ist ein Shooting Range, nennt sich Battlefield Vegas oder Vegas Battlefield. Dort kann man also sämtliche automatischen Waffen, die es in der Welt gibt, kurz mieten und in so einem Shooting Range ausprobieren. Kriegst du 100 Schuss Munition dazu, so ein Instruktor. Habe ich auch mal gemacht, weil ich auch mal sehen wollte, wie sich eine Uzi schießt. Aber die bieten dann noch andere Services an. Unter anderem haben die da ein paar Panzer stehen und die kaufen dann irgendwelche Schrottautos. Und man kann dann mit einem Panzer über ein Auto drüber fahren und das zerquetschen. Leute haben da Spaß dran. Oder die besitzen da ein paar Square Meilen Wüste, wo sie irgendwelche Ziele aufstellen. Und man kann dann da, letztes Mal, als ich da geguckt habe, hat das $500 gekostet, konnte man in so einem Vietnam-Ära-Hubschrauber aus der Luft mit einem Maschinengewehr auf diese Bodenziele schießen. Also, oder Flammenwerfer ausprobieren. Also es ist totaler Wahnsinn.
Und das ist jetzt aber kein Freizeitvergnügen von durchgeknallten rechtsradikalen Spinnern, sondern da trifft man Familien und da trifft
absolut,
man auch sämtliche Ethnien, oder?
Ja, ja. Ich meine, die ganze Waffengeschichte in den USA ist sowieso so eingefleischt. Und das war ja alles okay für eine lange Zeit, bevor es Mode wurde, Militär-Schnellfeuerwaffen als Privatwaffen anzusehen. Da wird's dann eben unangenehm. Und wenn man sieht, was so passiert in Bezug auf diese endlosen School-Shootings, die ja doch ein richtig amerikanisches Markenzeichen sind, woanders passiert sowas ja mal hin und wieder. Aber dort passiert das ja hunderte Male jedes Jahr. Also für mich ist das eine andere Manifestation von extremem gesellschaftlichem Druck. Die, die sowieso schon prädestiniert sind für mentale Probleme, die brechen da. Also ich glaube, deshalb passiert das da so oft. Der Druck ist enorm groß, die Waffen sind verfügbar und Leute knallen einfach durch. Die können es nicht mehr aushalten.
Das ist jetzt die Alltagsebene. Um mal kurz nach der abstrakteren politischen zu fragen, bekommst du von deinen Freunden und deinem Netzwerk drüben irgendwie mit, ob Leute darüber sprechen, diskutieren, spielt das irgendeine Rolle?
Nein, natürlich. Für dieses Buch, The End is Near, haben mich ja viele Leute erstmal gesagt, oh, das ist ja so pessimistisch, es ist doch Hoffnung, kann doch sein, dass Trump ja nicht gewinnt und Kamala Harris. Und ich habe immer nur gesagt, nein, nein, ich fahre hier ständig durchs Land, durchs Hinterland, ich rede mit Leuten. Was ich da wahrnehme, ist, ich glaube ganz fest daran, dass Trump gewinnen wird. Ich fühle diesen Groundswell, der hier stattfindet. Im Augenblick habe ich das Gefühl, dass sich das abschwächt. Die Leute, die haben ja irgendwann auch Barack Obama gewählt. Es ist ja nicht, dass die alle so völlig monolithisch, endlos nur eine Position vertreten. Dass der Trump da an die Macht kam, war für mich eigentlich ein Akt der Verzweiflung. Die Arbeiter oder arbeitenden Menschen in den USA werden schon seit Jahrzehnten immer weiter angeschmiert. Deren Lebensstandard sinkt, sinkt, sinkt. Sie müssen immer härter arbeiten. Die Krankenversicherung, alles wird immer schlechter und teurer und verrückter. Und sie haben einfach die Nase voll. Nach 40 Jahren, in denen ihnen die Politiker ständig versprechen, wählt uns und alles wird besser. Es ist nie besser geworden. Und ich glaube, die haben sich den Trump sozusagen als einen Vorschlaghammer gewählt, mit dem sie auf dieses System einschlagen wollen. Also viele verstehen das nicht so, die sehen das nicht so. Aber für mich sieht das so aus. Die sind enttäuscht von dem System, von dem sie glauben, dass sie es eigentlich lieben. Alle lieben den Kapitalismus. Ich sage ihnen da auch immer, wisst ihr Leute, ihr liebt den Kapitalismus ja unheimlich. Das Problem ist, dass viele von euch nur nicht begreifen, wie er funktioniert. Und dass ihr dabei nicht so gut wegkommt als Arbeiter.
Sie hören das SWR-Kulturgespräch, heute zu Gast Michael Dressel, mit dem ich jetzt nochmal über seine eigene Street Photography reden wollte. Du bist ja bei deinen Porträts oft sehr, sehr dicht an den Leuten dran. Du hast mal gesagt, ein Teleobjektiv ist Bilddiebstahl. Auf Englisch heißt ja auch.
Nee, ist für Feiglinge.
Ist für Feiglinge, ja. Aber auf Englisch heißt ja auch fotografieren to take a photo, also etwas nehmen. Und du nimmst es dir nur, wenn du in die allernächste Nähe kommst und dein Gegenüber dich sieht und reagiert. Da passiert dann so eine kurze intuitive Interaktion und dann sagst du, ich bin acknowledged, wir haben uns gesehen und ich kann das Bild machen. Gleichzeitig gibt es aber schon auch Figuren, wo ich denke, sind die mental überhaupt in der Lage zu kapieren, was du da machst? Oder es gibt jemanden wie deinen großen amerikanischen Kollegen Dwayne Michaels, der ja so comicartige Kunstfotografie macht, der immer gesagt hat, Wrinkles as character is insult, not insight. Also eine Falte ist kein Charakter, das so zu interpretieren ist, eine Beleidigung ist keine Einsicht. Glaub nicht diesen Oberflächen. Ne? Wie legitimierst du dich gegenüber diesen Leuten, die ja Fremde sind und eigentlich nicht wissen, was in dem Moment passiert, wo ihnen da so ein Typ entgegentritt, der eine Kamera zückt und mal lächelt und ein Bild macht?
Sagen wir mal so, ich hatte diese Frage letztens bei so einem Künstlergespräch in so einer Galerie nach einer Gruppenausstellung. Und da fragte eine andere Fotografin, sagte, sie hatte irgend so ein Foto von einem Obdachlosen oder so gepostet. Und dann wurde sie also im Internet unheimlich angegangen von Leuten, die ihr da vorwarfen, dass sie das ausbeutet und dass sie keine Empathie zeigt und all so ein Zeug. Und sie fragte mich, wie ich damit umgehe. Und diese Art von Complaint hört man in Deutschland oft. Es gibt so Leute, die gerne stellvertretend für die Entrechteten sich aufregen. Während die eigentlichen Opfer oder Betroffenen mitunter da ja kein Problem mit haben. Aber das ist so ein Standard für Straßenfotografie, dass dann immer von Empathie geredet wird. Natürlich habe ich eine Grundempathie. Schon aus meiner Zeit im Gefängnis. Ich bin aber nicht so ein rührseliger Typ, wie schlimm und so weiter. Ich denke, dass jeder Mensch selber auch einen Anteil an seinem Schicksal hat. Also Leute sind nicht nur Opfer. Und ich sehe das auch nicht so weinerlich. Ich gehe durch die Welt als ein relativ kalter Beobachter. Kein Mensch braucht mich, um der Welt zu erklären, dass es arme Schweine gibt, dass es Junkies gibt und Obdachlose, und das wissen wir alle. Der Grund, die zu fotografieren, das ist, auf der Straße sieht man nun mal eine Menge Leute. Und wenn sich Interaktionen abspielen, dann interessiert das mich. Oft nimmt man sich wahr, das nehme ich dann auch und verstehe dann, glaube ich, auch richtig als eine Genehmigung, ne? Indem man sich wahrnimmt, sich mal anlächelt oder so. Aber ich fotografiere auch Leute, wenn sie es nicht merken. Ja? Das passiert auch. Ne? Wenn man unerfahren ist und anfängt, diese Sachen zu machen, dann geht das den meisten so, dass ihnen unangenehm ist, Leuten zu nahe zu kommen. Es fühlt sich an, als ob man in ihre Intimsphäre einbricht. Es ist aber der öffentliche Raum. Insofern kann man miteinander verkehren und sich dann auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Wenn zum Beispiel jemandem nicht gefällt, dann muss man da sein und das auch mit dem ausmachen. Und wenn es ganz schlimm kommt, kann man auch mal ein Bild löschen. Ist völlig in Ordnung.
Wir sprechen jetzt in Berlin und ich könnte mir vorstellen, auch wenn das hier nach deutschen Verhältnissen ein relativ buntes Völkchen ist, was so auf der Straße unterwegs ist, dass die eigentlich nicht wirklich konkurrieren können mit den abgefahrenen Gestalten in L.A., wenn ich mir deine Bilder so angucke, was da an subjektivem Ausdruck und an Selbstinszenierung, aber auch an Brechung im öffentlichen Raum zu sehen ist. Aber du bist nach wie vor auch hier in Deutschland Straßenfotograf und du machst hier auch weiter mit dem Medium?
Ja, natürlich. Also ich mache das genauso, wie ich das überall mache. Es ist interessant, letztens war ich in Italien und habe da auch viele Leute fotografiert. Und irgendwann habe ich dann ein paar Fotos gepostet und dann schrieb jemand, deine Fotos sind ja so uncharakteristisch, so freundlich und so nett. Also nett hat er nicht gesagt, das wäre ja schon eine Beleidigung. Aber da konnte ich auch nur sagen, naja, es kommt auch darauf an, wo man ist. Es gibt eben Orte, die sind ein bisschen freundlicher und andere sind nicht so freundlich. Das drückt sich natürlich aus in dem, was man da sieht und wiedergibt.
Ich wollte so gegen Ende des Gespräches nochmal auf was Zeitgenössisches auch zu sprechen kommen, nämlich die Digitalisierung. Du fotografierst digital, aber du zeigst deine Bilder in erster Linie in Büchern und in Ausstellungen. Und wenn jetzt aber das Digitale ins Spiel kommt, dann heißt es ja auch, dass diese Bilder zum Beispiel in sozialen Medien gesehen werden. Da erscheinen sie aber in der ganz großen Mehrheit der Benutzer auf diesen klitzekleinen, spielkartengroßen Telefonoberflächen. Und dieses winzige Format ist eigentlich der natürliche Feind von dem, was du an Bildern so schätzt, nämlich Komplexität. Wie gehst du damit um?
Ich benutze ja die sozialen Medien oder asozialen Medien, wie sie inzwischen sind, schon seit Jahren. Und die Ausbreitung meiner Fotografie hat ganz viel damit zu tun, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, also das nur für meinen Harddrive zu produzieren, hier ist ja auch irgendwie witzlos, das möchte man ja doch irgendwie teilen. Also habe ich mir gedacht, ich nehme mal die meisten persönlichen Sachen aus meinem Facebook und Instagram raus und publiziere da jeden Tag ein Foto, zwei Fotos jeden Tag. Und die sollen anständig sein, also kein Schrott. Die sozialen Medien durch diese Kleinteiligkeit, die Kleinheit des Screens, finde ich bedenklich, weil da Fotos, die grafisch eher simpel sind, vorgezogen werden. Es ist mir über viele Jahre aufgefallen, dass die Fotos, die ich am allerbesten fand, immer die wenigsten Likes kriegen. Aber ansonsten ist es interessant als so ein Testground. Man kann da ein Bild reinstecken, in dem so verschiedene Ebenen sind. Irgendwas, wo man selber nicht sagen kann, kann ein Betrachter das noch wahrnehmen? Merken die, was hier eigentlich passiert oder merken sie es nicht? Es ist eine interessante Art und Weise zu sehen, wie sich Dinge kommunizieren. Und darum geht es ja bei Fotos. Das ist ja das eigentliche Mysteriöse und Tolle daran, dass man eine tausendstel Sekunde aus unendlich vielen Blickwinkeln, die in jedem Moment existieren, herausreißt und dass dieser Moment tatsächlich Emotionen, Gedanken, Humor, Einstellungen transportieren kann. Und andere Leute das an dieser grafischen Konfiguration ablesen können und das kapieren. Das ist doch wirklich mysteriös und wunderbar. Das ist, was für mich immer noch die Faszination der ganzen Sache macht.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben gehört das SWR Kulturgespräch heute mit Michael Dressel. Am Mikrofon war Andreas Lang. Ich wünsche alles Gute weiterhin für deine kommenden Projekte.
Danke.